Der aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schottland. Einsamkeit in angenehmer Dosis. Wir beginnen unsere Rundreise durch Schottland mit einem Lobgesang von Robert Burns auf den Haggis, einen gefüllten Schafsmagen, das schottische Nationalgericht. Wer Schottland und die Schotten verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit Burns und Haggis zu befassen. Folglich beginnt die Reise in Burns Geburtsort Alloway und führt uns von dort auf die Insel Arran. Was könnte schottischer sein? Walter Scott, ein weiterer Nationaldichter der Schotten, führt uns, unterstützt von Theodor Fontane, zur zweiten Station der Rundreise, den Borders am Flusse Tweed, dem lange umkämpften Grenzgebiet zu England. Im Cairngorm National Park nehmen wir in Augenschein, was Königin Victoria und Prinzgemahl Albert am Hochland begeisterte. Die Abgeschiedenheit der Grampian Highlands wurde und wird bis heute besonders von den englischen Royals geschätzt. Im pittoresken Kirkcudbury in Schottlands Südwesten löst Lord Peter Wimsey, der Romandetektiv von Dorothy L. Sayers, seine Fälle. Auf seinen Spuren besuchen wir die Grafschaft Galloway. Die Rundreise endet auf den Orkneys zwischen mystischen Grabmälern und Menschen, die wissen, was sie wollen. Lobgesang auf einen Haggis im Geburtsort von Robert Burns an der schottischen Westküste.
Von Gabriele Knoll. Great Chieftain of the Pudding Race, du Häuptling in der Würstewelt, verdienst, dass man dein Lob erzählt, so lang wie mein Arm. Da ächzt die Schüssel unter dem Haggis, der einem Bergrücken gleich darinnen liegt. Mann und Frau löffeln, bis die Bäuche wie Trommeln gespannt sind. Den letzten Löffel bekommt der Teufel. Wie arm sind doch die zu nennen, die sich von anderen Speisen wie Ragout, Frikassee oder Eintopf ernähren müssen. Doch seht den Landmann, Haggis genährt, von seinem Schritt tönt zitternd die Erd. Möchte man von einem Schotten verehrt werden, dann gebe man ihm einen Haggis, empfiehlt der Dichter Robert Burns. Heute erlebt der mit Innereien, mit Herz, Leber, Lunge und Nierenfett vom Schaf gefüllte Schafsmagen seinen großen Auftritt bei einem Burns Supper, das man in der Zeit um den Geburtstag des Dichters zelebriert, Ende Januar, Anfang Februar, sowie in der St. Andrew's Night am 30. November. Oder immer dann, wenn Schotten irgendwo in der Welt Lust haben auf die deftigen Verse ihres Nationaldichters, wenn sie die Sehnsucht treibt nach Dudelsackklängen oder den feinen Tönen der Harfe. Dem Dichter dieser Ode an einen gefüllten Schafsmagen sind nicht nur die unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten in seinem Geburtsort Alloway gewidmet, sondern auch ein kompletter Burns National Heritage Park drumherum. Das verschlafen wirkende Dörfchen Alloway kann sich rühmen, Ort seiner Kindheit und auch Schauplatz eines seiner berühmtesten Gedichte zu sein. Der Vater des Poeten, William Burns, war 1751 aus dem Nordosten Schottlands an diesen Abschnitt der Küste von Ayrshire gekommen. Unsichere Verhältnisse in seiner Heimat wegen der Auseinandersetzung zwischen den Stuarts und ihren Gefolgsleuten sowie den neuen Herren aus dem Hause Hannover, das von 1714 an die Könige Großbritanniens stellte, hatten den Tagelöhner und Gärtner bewogen, sich ein neues Zuhause in friedlicheren Gefilden zu suchen. 1757 baute er an der Dorfstraße von Alloway einen Bauernhof en miniature, Burns Cottage. Als Steinbau war dieses Cottage sogar ein modernes, fortschrittliches Gebäude für eine Gärtnerfamilie um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Unter einem Dach mit dem Vieh und den Vorräten bewohnte die schnell wachsende Familie den einzigen beheizbaren Raum, die Küche. Hier kam am 25. Januar 1759 Robert als erstes Kind zur Welt. Üppiger als diese Wohnverhältnisse erscheint dagegen der Garten hinter dem Cottage. Mit einem Gemüsegarten versuchte der Familienvater, nicht nur die Seinen zu ernähren, sondern auch noch einiges für den Markt zu produzieren. Damit hatte er jedoch nicht sonderlich viel Erfolg, denn er baute Gemüse an, das man in dieser Region nicht kannte und darum auch nicht kaufte. Erfolgreicher waren dagegen die Milchprodukte, die seine Frau mit einem kleinen Viehbestand erzeugte und die für das Überleben der Familie sorgten. Trotzdem wurde im Cottage der Burns Geld für die Bildung der Kinder ausgegeben. Gemeinsam mit Nachbarn engagierte man einen jungen Hauslehrer für die Dorfkinder und der kleine Robert nutzte die für einen Jungen seiner Herkunft ungewöhnliche Chance, lesen und schreiben zu lernen. Die zweite wesentliche Grundlage für seine Karriere als schottischer Nationaldichter legten die Mutter und eine mit im Haushalt lebende Tante, indem sie bei den Arbeiten in Haus und Garten den Kindern Lieder vorsangen oder Geschichten aus den schottischen Highlands erzählten. So wuchsen die Kinder in die Welt der Geister, Hexen, Elfen, Teufel und Riesen hinein. Das sollte sich auch nach dem Umzug nahe Mount Oliphant nicht ändern, wo die Familie einen etwas größeren Hof pachtete. Das Cottage war ihnen zu klein geworden. Aber trotzdem bleibt Alloway der herausragende Ort für Robert Burns und sein Werk, wie es das im Jahr 1900 neben dem Cottage eröffnete Museum zeigt. Hier befinden sich in dem mehrmals erweiterten, unscheinbaren Gebäude »The world's most important collection of Burns manuscripts and artifacts«, das heißt einige hundert Manuskripte, Korrespondenzen und Erstausgaben und Burnsianas, die seine Popularität belegen. Das Gemälde eines unbekannten Malers erinnert an eines der ersten Burns-Festivals, die bis heute alljährlich im Mai veranstaltet werden. Andere Bilder zeigen Bauwerke, die mit dem Dichter verbunden sind, zum Beispiel das Ölbild Burns Festival zur Einweihung des Burns Monument in Alloway im Jahre 1823. Ein nur wenige Minuten dauernder Spaziergang die Dorfstraße hinunter Richtung Fluss bringt uns zu einem Ort, der auch im strahlenden Sonnenschein nicht viel Fantasie abverlangt, um ihn sich als Schauplatz gespenstischer Ereignisse vorzustellen. Der Friedhof, der Kirk Alloway, der alten Dorfkirche, scheint wie die Kulisse eines Gruselfilmes, bei dem man die Dreharbeiten wegen des unpassenden Sonnenlichtes kurz unterbrochen hat. Dicht drängen sich die mit Moosen und Flechten bewachsenen Grabsteine um die Kirche, manche stehen schon schief. Einige sind bereits umgefallen, andere hat man an die Kirchenmauer gelehnt. Nichts zeugt mehr davon, dass hier jemand die alten Gräber besucht und sie pflegt. Aus ihrer Mitte erhebt sich die Ruine einer kleinen gotischen Kirche, die mit ihrem groben Mauerwerk noch immer einen so wehrhaften wie archaischen Eindruck macht. Ein schlichtes Zwillingsfenster ist die einzige Öffnung in der Giebelwand. Schon seit den Zeiten Robert Burns fehlt dem Gotteshaus das Dach, aber darüber konnte sich der Dichter in seiner schaurigen Geschichte von Tam O'Shanter mühelos hinwegsetzen. Tam hatte sich zum Abschluss eines Markttages in Ayr in netter Gesellschaft manches Glas Ale gegönnt und darüber die Zeit vergessen. Schließlich muss er sich doch noch mitten in der Nacht auf seiner alten Stute Maggie auf den Heimweg begeben. Das Wetter verschlechtert sich und der Sturm wird stärker, aber unser Held reitet unbeeindruckt und schottische Lieder singend nach Alloway hinein. Da sieht er flackerndes Licht in der alten Kirche und, obwohl seinem Pferd die Sache nicht geheuer ist, reitet er an die Kirche heran, um durch ein Fenster zu schauen. Welch schreckliche Szenen bieten sich da dem Neugierigen. Auf dem Altar sieht er Skelette, blutige Waffen, ermordete Kinder und andere unglaubliche Dinge. Der Teufel spielt Dudelsack und eine Schar Hexen tanzt um ihn herum. Im Kreis dieser alten, hässlichen Weiber gibt es jedoch eine, die aus dem Rahmen fällt. Es ist die Hexe Nanny, die von der Carrick-Küste stammt. Nicht nur, dass sie eine junge und attraktive Frau ist, sie springt auch in einem sehr kurzen Hemdchen aus ihren Kindertagen umher. Da kann sich Tam nicht mehr zurückhalten und er ruft: »Well done, Cutty Sark! Gut gemacht, Kurzhemdchen!« in die Kirche. Mit einem Schlag gehen alle Lichter aus und die Hexengesellschaft versucht, des ungebetenen Zaungasts habhaft zu werden. Die Furien verfolgen ihn und sind dicht an seinen Fersen, aber seine alte graue Stute scheint zu fliegen. Die Brücke über den Dune ist das rettende Ziel der beiden, denn Hexen können kein fließendes Gewässer überqueren. Aber sie kommen, allen voran die junge Nanny, immer näher und die Verfolgungsjagd droht, für Tam ein böses Ende zu nehmen. Da setzt seine betagte Stute zu einem beherzten Sprung über den Scheitelpunkt der steinernen Brücke an und rettet so ihren Reiter. Sie hat jedoch einen Preis für diese Rettung zu zahlen. Nanny konnte sich ihr so weit nähern, dass sie vor dem Absprung noch den Schweif erwischte und ihn abriss. Dieser Stumpf sollte nicht nur Thermoshanter sein Leben lang an die dramatischen Ereignisse erinnern, sondern auch den anderen Männern seines Dorfes eine Warnung sein vor allzu langen Marktbesuchen und allzu vielen Bieren. Als wir noch immer im schönsten Sonnenschein auf der Brigadoon stehen, bietet sich uns ein eher lieblicher Anblick. In einem hohen Bogen, so wie ihn das den Fluss Don überspannende Gewölbe vorgibt, schwingt sich die historische Straßentrasse mit ihrem dicken Pflaster von einem Ufer zum anderen. Vom Scheitelpunkt hat man einen schönen Blick auf das griechische Rundtempelchen des Edinburgher Architekten Thomas Hamilton, das sich als Burns Monument über den umgebenden Park erhebt. Von hier oben kann man gut den Lauf des Don verfolgen, die Carrick Hills und die Insel Arran sehen und bei guter Sicht sogar die Mündung des Clyde. Die mittelalterliche Steinbrücke und das Ensemble von Park und dem darüber thronenden Tempelchen sind ein beliebtes Motiv für Hochzeitsfotos. Ein Zeichen der Verehrung für den Nationaldichter, dessen Bedeutung wir nur erahnen können. Als im 18. Jahrhundert die neuen Landesherren aus dem Hause Hannover es zu einem ihrer Ziele erklärten, die schottische Kultur auszulöschen, verboten sie den neuen Untertanen ihre schottische Sprache, ihre Lieder, Geschichten und Tänze. Durch die Tradition der mündlichen Weitergabe drohte vieles davon in Vergessenheit zu geraten. Aber hier trat plötzlich ein junger Dichter auf den Plan, der seine wirtschaftliche Zukunft ursprünglich als Plantagenaufseher auf Jamaika gesehen hatte. Der Erfolg seiner ersten, 1786 in Edinburgh erschienenen Gedichtsammlung warf dieses Vorhaben über den Haufen. Anstelle der Schiffspassage in die Karibik finanzierte Robert Burns mit den unerwarteten Einnahmen seine erste Reise in die Highlands als Recherchetour zu bedrohten schottischen Kulturgütern. Wie erfolgreich der junge Mann dabei war, zeigt seine Verehrung bis auf den heutigen Tag. Sofern geografisch gesehen das schottische Hochland für uns auch liegen mag, eines seiner Lieder ist auch uns vertraut. Der Liedtext Auld Lang Syne, besser bekannt unter dem Beginn der ersten Strophe. Should old acquaintance be forgot. Nehmt Abschied, Brüder. Bereits am 21. Juli 1796 mussten die Schotten Abschied von Robert Burns nehmen. Erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 9. März 2006.
Schottland. Einsamkeit in angenehmer Dosis. Das vollständige FAZ-Audio-Dossier finden Sie zum Beispiel bei faz-audio.de.